36. Prietz kam erst gegen 9.30 Uhr ins Büro. Er setzte Kaffee auf. Frau Blotzner war wieder mal beim Zahnarzt. Während die Maschine lief, nahm er sich den Stapel Hauspost vor, der angefallen war, seit er gestern Nachmittag den Laden verlassen hatte. Es waren hauptsächlich Einsatzberichte, ein paar Einladungen, Pressemitteilungen und eine handbeschriebene DVD von Beneta oder Birovka. Das Kürzel war ebenso wenig zu entziffern wie die Notiz, die darauf vermerkt war. Er warf die DVD in die Ablage und überlegte kurz, ob man einen 50-Jährigen noch zu einem Schreibkurs verdonnern konnte. Er nahm einen Kaffee, öffnete das Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte nicht mal ein Viertel der Kippe weggezogen, da klopfte es an der Tür und schon stand Kerstin Fechner auf der Schwelle. Eilig drückte er die Zigarette in die Blechdose und schloss das Fenster. »Das nächste Mal erwische ich Sie mit heruntergelassener Hose, was?« Prietz ging nicht darauf ein. »Eigentlich wollte ich Ihnen heute das Du anbieten«, sagte er. »Und ich Ihnen das Du-Du?« Sie hob den Zeigefinger. »Kaffee?« »Ja, aber ohne Schuss.« Er stellte ihr eine Tasse hin. »Was ist jetzt mit dem Du? Sie wollen doch nur Bruderschaft trinken.« »Dann eben nicht.« Fechner nahm ihren Kaffee, trank und schluckte um Gottes Willen. Sie stand auf, ging zum Waschbecken und ließ Wasser nachlaufen. Prietz verdrehte die Augen. »Hat denn Herr Gentsch inzwischen mal bei diesem Daniel Richter vorgefühlt?« »Weiß ich nicht. Aber er hat Dietrich Schmidt ein Foto von Richter geschickt und der ist damit nach Polen gefahren. Ich denke, wir könnten ihn jetzt mal anrufen.« »Wo ist er genau?« »In Gilonagura, zu Deutsch Grünberg.« »Sie wissen ja alles.« Prietz nahm den Hörer und wählte Schmidts Handynummer. »Dietrich?« Prietz hörte einen Moment zu. Dann legte er auf. »Und?« »Der ist bei dieser Agnieszka, aber die hat kein Internet. Sie gehen jetzt zu einem Nachbarn, er meldet sich gleich.« »Stellen Sie dann bitte auf laut«, sagte Fechner. 5 Minuten später klingelte Prietz' Apparat. Wer auch immer vor Rüther zu Hause aufgesucht und ihm diese Versprechungen gemacht hat. Daniel Richter war es nicht, sagte Schmidt. Den hat Agnieszka noch nie gesehen. Tja, das war's dann wohl. Grüß mir Grünberg, heute Abend ist Fußball. Nee, unterbrach Schmidt. Das muss ja einer gewesen sein. Der Murat soll mir mal ein Foto von allen Mitarbeitern schicken, die in diese Ermittlungen involviert waren. Ist das nicht ein bisschen viel? Kalle, das ist mir wichtig, das muss jetzt sein. Prietz fluchte, legte auf und wählte Murats Nummer. Murat klang genervt, dass er jetzt ein ganzes Fotoalbum zusammenstellen sollte. Kaum hatte Prietz wieder aufgelegt, betraten Beneta und Birovka das Zimmer. »Die Blotzner ist nicht da«, entschuldigte sich Birovka. »Trotzdem könnten sie anklopfen.« »Hoppla«, sagte Beneta, als er Fechner bemerkte. Birovka nickte ihr zu und wandte sich dann an Prietz. »Und? Schon mal reingeguckt?« »In ihre DVD.« »Hm?« »Was soll denn da zu sehen sein?« »Steht doch drauf. Herrgott, ich kann Ihre Sauklaue nicht lesen. Paul hat ein Auto geknackt«, sagte Beneta. Prietz schob die DVD in den Player und schaltete den Fernseher ein, der auf einem Rollwagen an der Wand stand. »Ist ein Überwachungsband aus einer Tiefgarage des Marina-Hotels. Der Pförtner hat nicht die Hotelleitung informiert, sondern seinen Schwager, einen Kollegen aus Mitte. Der hat das Nummernschild abgefragt und ist dann zu uns gekommen.« Der Überwachungsfilm zeigte eine spärlich besetzte Parkebene. Ziemlich zentral im Bild war ein Audi A6 zu sehen. Nach einer halben Minute fuhr ein weiterer Wagen ins Bild und blieb neben dem Audi stehen. »Das ist Pauls Wagen. Wir haben das Nummernschild über andere Aufnahmen herausbekommen.« Am linken Bildrand bewegte sich etwas. Eine Gestalt kam hinten um den Wagen herum und lief zur Beifahrertür des A6. Sie verharrte kurz, sah sich um, und in diesem Augenblick erwischte die Überwachungskamera das Gesicht. Es war Paul.
»Achtung«, rief Birovka.
Als Paul die Kamera entdeckt hatte, winkte er.
»Sag mal«,
Prietz schüttelte den Kopf. Paul zog eine Art Fernbedienung aus der Hosentasche, richtete sie kurz auf den Audi und steckte sie gleich wieder weg. Dann machte er sich mit irgendwelchen Werkzeugen am Schloss der Beifahrertür zu schaffen. Das war ein Impulsgeber. Der schaltet die Alarmanlage aus. Profis machen das so. Fritz, Pechner, Beneta und Birovka starrten auf die Aufzeichnung. Es dauerte 2-3 Minuten, bis Paul die Tür geknackt hatte. Er setzte sich auf den Beifahrersitz, strich über die Armaturen und griff in die seitliche Ablage. »Was sucht der da?«, fragte Fechner. »Kommt gleich.« Paul konzentrierte sich auf das Handschuhfach. Er öffnete es vorsichtig und schien kurz zu verharren. Er griff hinein und holte ein kastenförmiges Gerät heraus, das ungefähr so groß wie ein Autoradio war. »Was ist das?« »Wir glauben, das ist ein Funksprecher.« Paul betrachtete das Ding von allen Seiten. Dann legte er es in das Handschuhfach zurück, stieg aus und schloss die Tür. Er werkelte noch einen Moment an dem Türschloss herum, richtete den Impulsgeber auf den A6, stieg in seinen Wagen und fuhr weg. »Das gibt's doch nicht!« Pritz war aufgestanden. »Habt ihr ihn angerufen?«
»Nö.
Erstmal wollten wir Ihnen das Band zeigen.« Pritz zog eine Telefonliste aus einer Schublade, blätterte darin herum und wählte Pauls Nummer. Er wartete einen Moment, sagte, hier ist Pritz, ich erwarte deinen sofortigen Rückruf und knallte den Hörer auf die Gabel. Vielleicht bei Erkan probieren, schlug Beneta vor. Pritz wählte Erkans Nummer, aber auch da war nur die Mailbox dran. Wer hat sonst noch Kontakt zu Paul oder Erkan?
Na Krug, Monsieur.
Wer?
Schraube.
»Da fällt mir was ein«, sagte Fechner. »Bei der Vernehmung hat Braun was davon erzählt, dass er mit Schraube einen Brötchenteller angerichtet und dann eine Besprechung abgehört hat.« Pritz kniff die Augen zusammen. Bei Brötchenteller schrillten sämtliche Alarmglocken, ohne genaue Vorstellung, was da eigentlich gewesen war. Ein weiteres Mal griff er zum Telefonhörer.
»Na, mal ein bisschen Haltung«, sagte Birovka, als Schraube keine 3 Minuten später ins Zimmer schlurfte. »Hier sitzt eine Dame.«
Schraube salutierte vor Fechner. »Setzen Sie sich«, sagte Pritz und zeigte auf einen leeren Stuhl. Schraube schien vollkommen arglos, aber nachdem er das Überwachungsband gesehen hatte, wich er jedem Blickkontakt aus. Seine Hände hinterließen feuchte Flecken auf der Uniformhose. »Können Sie mir was dazu sagen?«
Schraube sagte nichts. Im Gegenteil. Er presste die Lippen aufeinander und starrte an die Zimmerdecke, wie ein trotziges Kind, das beschlossen hatte, nie wieder zu sprechen.
»Hören Sie mich!«
Schraube schwieg weiter.
»Sind Sie taub?«
schrie Fechner ihn plötzlich an, dass alle Anwesenden zusammenzuckten.
Außer Schraube. Der starrte unvermindert an die Decke. Nur die Unterlippe stand etwas vor. »Bringt bei dem nichts«, sagte Birovka. »Da macht man sich nur selbst kaputt.«
Pritz versuchte Schraube gut zuzureden. Aber der schwieg. Fechner richtete sich auf und formte mit den Lippen »Brötchenteller«. Pritz hatte verstanden. Er stand auf, ging um den Schreibtisch, lächelte und sagte in einem Singsang, der nichts Gutes verhieß. »Na, Schraube, was war denn da in dem Brötchenhaufen, den Sie der Soko in mein Büro gebracht haben?« Bei Brötchenhaufen beugte er sich vor und knuffte ihn gegen die Schulter. Schraubes Brustkorb bewegte sich jetzt heftig auf und ab. »Ein kleines Telefon vielleicht?« Ein Beben erschütterte Schraubes Oberkörper.
»Spuck's aus, du Dickwanst!« setzte Pritz nach und stieß ihm den Zeigefinger in den Bauch.
Schraube prustete los. Er lachte laut, voller Inbrunst und frei von jeder Scham. Schließlich sah er geradewegs in Pritz' Gesicht und je mehr dessen Züge entgleisten, desto lauter lachte Schraube. Er konnte gar nicht mehr aufhören. »Wir haben's ganz unten versteckt. Und dann«, er japste nach Luft, »dann haben euch die Dinger so gut geschmeckt.« Er stockte, hielt sich den Bauch, wimmerte fast und fuhr endlich fort. »Da musste ich rein und sie haben genau so geguckt wie jetzt.«
Tränen liefen ihm über die Wangen. Er trampelte mit den Füßen. Beneta schlug ihm auf den Rücken, weil Schraube inzwischen blau anlief und nach Luft rang. Endlich verebbte das Lachen.
»Und dann hat mir Frau Blotzner noch ihre Privatnummer gegeben«, schloss er seinen Bericht und wischte sich die Augen.
Pritz fluchte insgeheim und unterdrückte den Wunsch nach einer Zigarette.
»Können Sie jetzt vernünftig reden?«
Schraube tupfte sich mit einem Taschentuch die Stirn. Er gab zu, Paul eine Wanze besorgt zu haben und einen Peilsender.
Das Ortungsgerät für den Peilsender hatte Ronny damals vergessen. Vorgestern rief Paul an und meinte, dass er das Ding jetzt dringend braucht. Ronny hat ihm eins besorgt. Das Signal ist über zig Kilometer zu empfangen. Inzwischen war Frau Blotzner eingetroffen.
»Ich habe hier 10 oder noch mehr Anrufe von Paul Braun auf dem Apparat«, sagte sie mit dicker Backe.
Prietz griff sofort zum Telefon und wählte Pauls Nummer. Aber wieder erreichte er nur die Mailbox. Er beauftragte Frau Blotzner, es jede Minute neu zu versuchen. Dann forderte er Benneter, Birovka und Schrauber auf sein Büro zu verlassen. Als er und Fechner allein waren, tippte er sich nur an den Kopf und wählte Schmidts Handynummer. Offenbar hatte Murat die Bilder in zu großer Auflösung geschickt. Jedenfalls dauerte es ewig, bis der uralte Rechner von Agnieszkas Nachbarn die Fotos runtergeladen hatte. Fechner setzte neuen Kaffee auf. Prietz stellte sich ans Fenster, steckte sich eine Zigarette an, als schon wieder die Tür aufgestoßen wurde. Mats Lehmann und Schabrott marschierten herein, gefolgt von Benneter und Birovka. Gestern Nacht ist am Hermannplatz ein Laden ausgebrannt. Der Besitzer sagt, er würde Paul und Erkan kennen. Die seien gestern Vormittag bei ihm gewesen. Angeblich war Paul auch schon einen Tag vorher da, sagte Lehmann. Bei der Vernehmung ist dann auch der Name Stefan Kohn gefallen, fügte Benneter hinzu. Kohn, der soll auch im Laden gewesen sein. Was ist das für ein Laden? So ein Internetding neben McDonald's hat rund um die Uhr auf. Nach allem, was wir bisher wissen, war das Brandstiftung. Da sind Mollys geflogen. Ich will den Besitzer hier haben, sagte Prietz.
Haben schon einen Wagen losgeschickt. Sein Bruder hat erzählt, dass er zu einem Anwalt unterwegs ist. Oder er versucht, irgendwo noch schnell eine Versicherung abzuschließen.
Schabrott lachte. Benneter und Birovka stimmten ein.
Ich brauche das Nummernschild von dem A6 aus dem Parkhaus.
Moment. Benneter durchwühlte seine Taschen und reichte Prietz einen Zettel. Es handelte sich um ein Wiesbadener Kennzeichen. Prietz zeigte ihn Fechner. Alles Gute kommt aus Wiesbaden. Dann forderte er die 4 Kollegen auf, den Raum zu verlassen, was die eher widerwillig taten.
Das hat man nicht alle Tage, was, Frau Fechner?
Er wählte Murats Nummer.
Kerstin.
Oh, er reichte ihr die Hand.
Karl-Heinz. Prietz erzählte Murat, was er bis jetzt in Erfahrung gebracht hatte. Auch die Sache mit dem ausgebrannten Laden, in dem Stefan Kohn angeblich gesichtet worden war. Am anderen Ende der Leitung war es mucksmäuschenstill.
Murat?
Noch da?
Ja.
Dann gab Prietz ihm das Nummernschild des A6.
Meld mich gleich, sagte Murat und legte auf.
2 Minuten später klingelte es. Prietz stellte wieder auf laut. Die Kollegen, die Prietz eben hinauskomplimentiert hatte, versammelten sich in Blotzners Vorzimmer und lauschten am Spalt der geöffneten Tür. Schmidt war am Telefon.
»Kalle, hier ist der Teufel los. Bei der Agnieszka wurde eingebrochen. Die Tür wurde aufgetreten und ein Typ ist in die Wohnung gestürmt. Zum Glück waren wir ja eins drüber bei den Nachbarn. Ich bin ins Treppenhaus, hab Polizia gebrüllt und da kam der rausgerannt und ist weg. Konnte sein Gesicht nicht gut erkennen, aber... Das war ein kräftiger, sehniger Typ, sportlich, mit Lederjacke und Kapuze. Der hatte eine Waffe in der Hand.
Und jetzt?
Der ist abgehauen. In einem dunklen 5er BMW. Nummernschild habe ich nicht erkannt. Aber ein Junge, der vor dem Haus gespielt hat, meint, der hätte ein Berliner Kennzeichen gehabt. Ich sag dir, das war ein Anschlag. Der wollte Agnieszka umbringen.
Boschkos Wagen, meinte Schraube, den Kopf durch die Tür gesteckt.
Wie? Fragte Prietz.
Das muss Boschkos Wagen gewesen sein. Schwarzer 5er BMW, ungefähr 10 Jahre alt.
Prietz sah zu Fechner.
Sie hatten doch Akteneinsicht. Kommt das hin?
Die Stellen waren geschwärzt.
Kalle, die polnischen Kollegen kommen gerade. Ich mache jetzt weiter mit den Fotos und melde mich dann.
Schmidt legte auf.
Was haben Sie hier alle zu suchen? Schrie Prietz. Frau Blotzner, haben Sie den Paul endlich erreicht?
Hätte ich Ihnen schon gesagt, blaffte sie zurück.
Es klingelte erneut. Diesmal war es Murat.
»Weißt du, wo Boschko sich im Moment aufhält?«, fragte Prietz.
»Warum?«
»Ja oder nein?«
»Keine Ahnung.«
»Weißt du, was der für einen Wagen fährt?«
»Ein BMW, glaube ich. Warte.«
Kurz darauf war er wieder am Hörer. »Einen schwarzen 5er BMW.«
Dietrich hat so einen gerade in Gilona Gura gesehen. Ein Kerl, auf den Boschkos Beschreibung passt, ist mit gezogener Waffe in die Wohnung von Floritas Freundin. Zum Glück war die nicht da.
Verdammt!
Hast du das mit dem Kennzeichen von dem A6 raus?
Ja, sagte Murat. Möller fährt den Wagen.
Und ich habe den gestern noch gefragt, ob er Daniel Richter mal zu dieser Agnieszka geschickt hat, weil die nämlich Stein auf Bein schwört, dass Vorüters Führungsoffizier bei denen war.
Frau Blotzner drängte sich durch die Kollegen. Dietrich Schmidt ist dran. Kann ich durchstellen?
Murat, bis gleich. Prietz drückte auf zwei Tasten.
Ja, Dietrich? Achtung, Agnieszka hat einwandfrei Hasso Möller identifiziert. Würde sie jederzeit bezeugen.
Kein Zweifel?
Nein.
Pass auf. Wie es aussieht, könnte der Eindringling ein verdeckter BKA-Ermittler gewesen sein. Personenbeschreibung und Fahrzeug passen.
Dietrich, pass auf die Kleine auf, hörst du?
Keine Sorge.
Gib mir doch mal das Nummernschild von diesem BMW. Kriegst du das?
Paul ist dran, rief Frau Blotzner dazwischen. Auf Leitung 2!